Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Also schon etwas über 7 Jahre, die Zeit vergeht. Und es geht hier um die Zukunft der Arbeit. Arbeit für viele ja etwas Negatives. Ich glaube, da steckt enorm viel drin für uns Menschen, damit wir uns entfalten können mit unseren Stärken und diesen Planet etwas verbessern können. Tatsächlich gibt es viele Menschen, die da dran sind, die mutig, optimistisch und neugierig ans Werk gehen. All die Menschen, die hier auch im Podcast bisher schon waren, mehr als 350 an der Zahl, verbindet genau das, dass sie Dinge gerne ausprobieren und dass sie auch ihre Story teilen. Heute zu Gast ist Dr. Theo Pham. Ich freue mich ganz besonders, dass er sich die Zeit genommen hat. Wir haben uns in Hamburg kennengelernt auf der OMR-Konferenz. Und Theo ist einer der wichtigsten KI-Experten Deutschlands, lebt in München und hat Theo AI ins Leben gerufen. Eine ganz besondere Plattform, die KI-Weiterbildungsprogramme und Workshops für Unternehmen anbietet, um deren Mitarbeitenden im Bereich KI und Digitalisierung weiterzubilden. Theo ist führender Experte für KI, aber auch für digitale Trends, Social Media und neue Geschäftsmodelle in Deutschland. Er hat promoviert in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Spieltheorie und Industrieökonomie, hat interessante Stationen an den Unis Mannheim, Cambridge und der Toulouse School of Economics. Vor seiner Selbstständigkeit war er Professor für E-Commerce, Online-Marketing und Entrepreneurship sowie Gründer und Geschäftsführer mehrerer digitaler Unternehmen. Er war mehrfach Top Voice auf LinkedIn, ist außerdem Podcaster und berät internationale Unternehmen wie BMW, Vodafone, L'Oreal und Disney, ist außerdem als Keynote-Speaker unterwegs auf Konferenzen wie eben der OMR oder Bits & Pretzels und hat auch kürzlich noch NVIDIA-CEO Jensen Huang getroffen. Also viele Themen, über die wir sprechen mussten. Ich habe meine Fragen gestellt und ich bin sicher, das wird euch gut unterhalten. Ein sommerlich positiver Podcast. Ich verlinke euch auch das YouTube-Video dazu. Ihr könnt euch das gerne auch anschauen. Das Ganze überhaupt ist alles das, was Theo produziert. Er ist auch Creator. Sehr sehenswert. Es ist mit sehr viel Liebe zum Detail produziert und hergestellt. Und KI wird so einfach erklärt, wie ich es selten woanders erlebt habe. Theo Pham heute hier im Podcast. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Bevor wir reinspringen, bitte ich euch noch, diesen Podcast zu abonnieren. Ich gebe mir wirklich viel Mühe, Woche für Woche ziehe ich hier die besten und spannendsten Leute vor das Mikrofon und ich bitte euch, folgt diesem Podcast. Woche für Woche gibt's was Neues auf die Ohren und ihr geht am besten jetzt noch kurz in eure Podcast-App und drückt auf diesen Button. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützt. Das könnt ihr tun, indem ihr eine Bewertung abgebt. Ihr könnt das mit Sternen bewerten in eurer Podcast-App, gerne mit 5. Vielen Dank für euren Support und jetzt springen wir rein in den Podcast mit Dr. Theo Pham. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Theo heute da ist. Schöne Grüße aus Rostock von der Ostseeküste.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Theo, du bist genau am anderen Ende des Landes, oder? Unten in Norditalien, wie man so schön sagt.
Ja, genau. In München und heute auch bei bestem Wetter.
Biergartenwetter? Oder ist das nicht so deine Welt?
Nicht regelmäßig, aber bei so schönem Wetter kann man sich schon mal gönnen.
Wir haben uns ja auf der OMR-Konferenz kennengelernt und ich freue mich, dass wir heute sprechen können. Du bist nämlich extrem umtriebig rund um das Thema AI, aber nicht nur. Du hast schon extrem viel auf die Beine gestellt und da freue ich mich, heute mal ein bisschen nachfragen zu können. Dieser Podcast wird realisiert mit der freundlichen Unterstützung meiner mittleren Tochter. Ich habe ja 3 Töchter. Die mittlere Mathilda ist 11 und als Einstiegsfrage würde ich auch dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so tust, so dass sie das versteht.
Also ich beschäftige mich ganz viel mit künstlicher Intelligenz. Vielleicht benutzt deine Tochter auch schon ChatGPT. Und das ist ja in den letzten 3 Jahren so das wichtigste Thema auf der Welt gefühlt. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige in Deutschland, der sich damit beschäftigt. Meine Perspektive dazu ist, dass ich sehr viel Content dazu kreiere. Ich habe auf den verschiedenen Kanälen in Deutschland etwa 200.000 Follower, also einer der wahrscheinlich größeren Creator in Deutschland zu dem Thema, arbeite sehr viel mit Unternehmen zusammen, einerseits eben so die Strategie-Workshops mit Führungskräften, dann aber auch das Thema Upskilling, das heißt den ganzen Leuten quasi, ne, wie in der Schule, den eben Kindern beizubringen. Genau, ja, so eine Art Lehrer, so eine Art KI-Lehrer, genau, ich will es ja deiner Tochter erklären.
Ja.
Dazu mache ich auch noch, gebe ich Vorträge auf großen Konferenzen, wie zum Beispiel auch einer OMR, und baue gerade eine KI-Learning-Plattform auf, die nennt sich Theo AI. Und das ist so eine Art Duolingo für KI. Das heißt, hunderte von kurzen Lektionen, kurzen Videos, kurzen Übungen, damit man sehr spielerisch eben dieses spannende Thema KI lernen kann.
Ja, danke. Meine mittlere ist, wie gesagt, 11. Kannst du dich noch erinnern, wie deine Welt aussah, als du 11 warst?
Ich habe ganz viel Konsolen gespielt, also damals noch Super Nintendo, Tag und Nacht. Also schon immer sehr, sagen wir mal, technologieaffin gewesen. Und ja, das hat mich dann später dann auch so zum Thema, ich sag mal, ja, Technologie, Startup-Welt und dann vielleicht auch letztendlich zum Thema KI geführt.
Hattest du irgendeine Vorstellung, was du mal arbeiten willst?
Als Kind dachte ich immer, dass ich Zahnarzt werden würde. Also ich komme gebürtig aus Karlsruhe, ne, ja. So eine mittelgroße Stadt, 300.000 Einwohner in Baden-Württemberg. Das heißt, da gibt es jetzt nicht so eine, ja, Startup-Szene und da gibt es irgendwie auch kein, weiß nicht, Finance oder Venture Capital oder solche spannenden Sachen. Ich habe dann in Mannheim Wirtschaft studiert, habe dann genau in Cambridge und auch an der LMU München meine Promotion gemacht und bin dadurch so in diese Startup-Welt gekommen. Lustigerweise habe ich damals so mein Interesse für Technologie entwickelt, als ich so beim ersten Dotcom-Boom zwar nichts verstanden habe, was Amazon und so weiter, was die so machen, aber ich fand es irgendwie spannend, dass da irgendwie immer so eine Zahl irgendwie nach oben ging und dass es offenbar irgendwie ganz, ganz interessant war. Also auch das Thema Aktien und so hat mich schon immer ganz interessiert. Und deshalb verfolge ich das Thema Technologie und auch KI auch noch immer unter dem Aspekt, okay, welche Player profitieren eigentlich davon? In welche Aktien sollte man vielleicht auch investieren? Und das verfolge ich auf der einen Seite eben privat und auf der anderen Seite sind es eben auch Teile meines Podcasts.
Genau, da kommen wir nachher auch nochmal dazu. Wir wollen aber nochmal so ein bisschen in deine Story reinschauen. Du hast ja schon viel gemacht. Wir werden es auch nicht schaffen, das heute alles durchzusprechen, aber du hast dir auch noch vieles andere angesehen, Silicon Valley etc. Wie hat es dich geprägt? Also deinen Weg zu dem, was du heute tust?
Also ich habe dann ja direkt nach der Promotion, also ich dachte eigentlich immer, ich würde Unternehmensberater werden, habe dann auch mal bei BCG so ein Praktikum gemacht und viel reisen und bis tief in die Nacht arbeiten, um PowerPoint zu machen. Fand ich nicht so spannend.
Das macht heute dann ein Tool, ja?
Genau, heute wird es ja KI übernehmen. Genau, dann bin ich so in der Berliner Startup-Welt gelandet, auch so bei Rocket Internet, so in diesem Kontext.
Hast du den Kollegen Samba noch kennengelernt?
Ja, genau, die habe ich auch noch kennengelernt. Dann habe ich im Venture-Bereich von ProSiebenSat.1 gearbeitet, also ne, diese ganzen digitalen Beteiligungen, wo man natürlich auch gesehen hat, wie sich die Medienbranche natürlich dann eben auch gewandelt hat, damals primär durch Social Media, heute vielleicht auch durch KI. Und irgendwie war dann diese Corporate-Welt irgendwie so gar nichts für mich. Dann war ich eine Zeit lang Professor hier in München an einer Business School. Und dann eben auch sozusagen der Weg in die Selbstständigkeit. Und das Schöne ist ja, dass es ja immer schöne Technologien gibt, die ja auch Selbstständigen oder Startup-Gründern eben helfen können, das Ganze ein bisschen einfacher machen. Unter anderem eben ne, Social Media, habe dann irgendwie meinen LinkedIn-Account gestartet, meinen Podcast gestartet. Und heute sind natürlich KI-Tools super hilfreiche Tools, um sich dann selbst ein bisschen zu hebeln, so dass man vielleicht trotzdem was reißen kann, ohne vielleicht hunderte von Menschen einzustellen oder ohne Venture Capital raisen zu müssen.
Also würdest du dich als Solopreneur beschreiben?
Definitiv, ja. Also diese Solopreneur-Welt, die fand ich schon immer so ganz spannend. Also so, ne, so ein bisschen so Lifestyle-Business. Und das Spannende ist ja, dass man sich ja auf dieses Solopreneurtum dann ein Stück weit auch einstellt, so von der Mentalität her.
Ja.
Und dann sowas Spannendes wie KI um die Ecke, was einem dann vielleicht doch ein bisschen dabei hilft, dann vielleicht doch noch mehr zu machen, noch stärker zu skalieren, als man sich das vielleicht als Solopreneur so vorgestellt hat.
Das ist ja nicht unbedingt ein Weg, der in der Schule schon aufgezeigt wird. Ihr könnt übrigens auch Solopreneur werden, liebe Kinder. Wie würdest du das Kindern empfehlen? Also wie macht man da Appetit drauf?
Ich glaube, die Kinder, die sehen es ja heute schon so ein bisschen über ihre ganzen Influencer. Die würden die wahrscheinlich nicht als Solopreneure bezeichnen, aber die sehen ja schon, okay, es gibt irgendwie junge Leute, die vielleicht auch ohne Studium und ohne Trainee-Programm schon richtig coole Sachen machen. Und in gewisser Weise sind ja auch die Influencer, irgendwo auch vielleicht die Vorläufer, nicht nur von Solopreneuren, sondern auch von diesen sagenumwobenen One-Person-Unicorns, über die wir vielleicht später noch sprechen.
Ja.
Aber die Idee von Sam Altman ist ja zu sagen, hey, heute mit KI kannst du dich so stark hebeln, dass irgendwann eine Einzelperson vielleicht ein Unternehmen bauen wird, was $1 Milliarde wert ist. Ist vielleicht so ein bisschen überzeichnet. Aber wir sehen ja schon gewisse Tendenzen, dass sehr, sehr kleine Teams sehr große Companies aufbauen können. Das heißt, auch jungen Menschen würde ich heute auf den Weg geben, dass sie ruhig mal viel ausprobieren sollen. Denn ganz ehrlich, viele der Sachen, die ich damals in meinem ersten Startup gemacht habe, also quasi E-Commerce, Online-Marketing, SEO und solche Sachen, die habe ich ja damals gemacht nach abgeschlossenem Studium, nach abgeschlossener Promotion. Und ganz ehrlich, heute kann das jeder 14-Jähriger machen, weil es halt die ganzen Tools gibt, weil du mit Shopify dir so einen Shop aufmachen kannst, weil jeder einen TikTok-Account aufmachen kann. Mit Hilfe von ChatGPT kannst du dir alles erklären lassen und natürlich auch ja ganz coole Sachen einfach programmieren. Das heißt, in gewisser Weise wird alles nochmal beschleunigt. Also alles, was früher ein 30-Jähriger oder eine 30-Jährige machen konnte, kann heute eigentlich auch eine 14-Jährige machen.
Hm. Das heißt, auf
oder welches... eine 11-Jährige. Also,
ne, ja, oder Sicht so. Ne, die sind ja auch schon dabei, ehrlich gesagt, auch ziemlich raffiniert. Die Mathilda, wie gesagt, die mittlere, die kommt dann auch immer an und sagt, Papa, kannst du mich mal abhören, wenn sie zum Beispiel für Englisch lernt? Dann mache ich das. Dann meine sie, ich würde jetzt nochmal weiterlernen, ich komme dann später nochmal wieder. Sie kam nicht wieder. Ich frage, was ist denn los? Soll ich dich nicht nur abhören? Nee, ich habe das abfotografiert ChatGPT gegeben und habe mich von ChatGPT abfragen lassen. Auch nicht schlecht. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass sie ihre Hausaufgaben jetzt auch schon mit ChatGPT macht. Sie soll natürlich schon auch noch mal selber ein bisschen denken. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen dabei bleiben. Aber interessant finde ich nochmal die Frage, nicht nur, wie lernen wir natürlich KI-Kompetenz und wie probieren wir Dinge aus, aber worauf kommt es noch an? Was sind so aus deiner Sicht auch noch Zukunftskompetenzen, die wir vielleicht den Kindern auch vermitteln können?
Also, ich habe da immer so eine Art Schnittmenge von drei Kreisen im Kopf. Das ist mein Bild, das ich ganz gerne zeige. Und das ist die Schnittmenge einerseits aus Domain-Expertise, also in irgendeinem Bereich sollten wir uns vielleicht doch ein bisschen auskennen. Dann KI-Skills, Prompting und alles, was dazugehört. Und dann aber auch noch ganz stark das Thema Soft-Skills. Das heißt, dass man eben sehr gut kommunizieren kann, dass man vielleicht auch Leute inspirieren kann, dass man eine gewisse Leadership-Position hat, dass man ja Partnerschaften aufbauen kann, Netzwerke aufbauen kann, vielleicht auch Social Media und Personal Brand. Denn wenn man jetzt einen Schritt zurückgeht in der Welt vor KI, war es ja vollkommen ausreichend, wenn ich super Steuerberater oder super BWLer bin. Jetzt kann KI das natürlich ein Stück weit ersetzen. Das heißt, dem komme ich zuvor, indem ich meine eigenen BWL-Kenntnisse vielleicht durch KI hebeln kann, um dadurch produktiver zu werden. Aber dann bin ich ja immer noch nicht so ganz unersetzlich. Und ich glaube, da, wo man aber diese Fähigkeiten kombiniert mit einer zuverlässigen Persönlichkeit, einer gewinnenden Persönlichkeit, vielleicht auch, dass man eine Person ist, der andere eben auch vertrauen, dass man vielleicht auch eine gewisse Sichtbarkeit schafft durch Social Media und andere Themen. Ich glaube, da, wenn man das alles macht, dann ist, glaube ich, ist man nach wie vor gut aufgestellt, auch für die Zukunft.
Ja. Was hat dir denn geholfen, erfolgreich zu werden? Denn so nehme ich dich schon wahr mittlerweile, so wie du auftrittst. Dir folgen viele Leute, du bist viel unterwegs. Vorhin schon kurz erzählt, nicht nur auf diversen Konferenzen, als Teilnehmer, als Speaker, du berätst große Companies. Was hat dir geholfen, dahin zu kommen?
Ich glaube, dass ich recht neugierig bin. Also ich lerne einfach gerne. Und ich glaube eben auch, ne, das ist ja so ein bisschen ne, Klischee, so lifelong learning. Aber ich glaube, das ist auch in Zukunft eben das Wichtigste. Also auch wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wenn sich so schnell ändert, dann ist ja vollkommen klar, dass das, was wir da im Studium gelernt haben, ziemlich schnell outdated sein wird. Eigentlich schon an dem Tag, an dem wir in der Vorlesung sind. Und genau, ich bin eigentlich ziemlich neugierig, lerne gern dazu, bin in gewisser Weise vielleicht auch risikofreudig insofern, dass ich jetzt keine Angst habe, Sachen auszuprobieren. Ne? Das heißt, ich habe dann damals halt auch bin halt damals in diesen Startup-Bereich gegangen, weil ich gesagt habe, naja gut, ich habe ja eine ganz solide Ausbildung. Wenn es schief geht, werde ich irgendwo schon einen Job finden. Dann bin ich aus dem Corporate rausgegangen bei ProSiebenSat.1 zum Beispiel, habe dann diese FH-Professur gemacht und so eine FH-Professur, die macht Spaß, aber die ist deutlich schlechter bezahlt, als jetzt irgendwie im Corporate zu arbeiten. Aber da habe ich mir auch gesagt, naja gut, das wird schon alles gut laufen und dann werde ich mir selbst neue Standbeine aufbauen. Ja, immer so eine gewisse Zuversicht, dass man es irgendwie schon hinkriegen wird. Und ich glaube auch, dass wenn man verschiedene Sachen macht, man ja nicht nur von den Kompetenzen her vielleicht mehrere Standbeine hat, sondern vielleicht auch so ein bisschen so von den Revenue Streams, ja. Hat man vielleicht irgendwelche Jobs, die weiß ich, manche sind wenig profitabel, manche sind hochprofitabel, manche machen einem viel Spaß, andere weniger Spaß. Dann kann man ja auch noch passiv Geld verdienen, indem man ja investiert, zum Beispiel in Aktien. Und ich glaube, wenn man da einfach irgendwie verschiedene Sachen ausprobiert, dann hat man automatisch verschiedene Standbeine, um sich dann auch immer weiterzuentwickeln. Und so, dass es vielleicht aber auch ein ganz normaler Vorgang ist, zu sagen, Mensch, cool, jetzt gibt's ein neues Thema, KI. Mhm. Dann ist halt auch ein natürlicher Reflex, sich damit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, ja Mensch, dafür habe ich jetzt keine Zeit, ich muss jetzt irgendwie die ganze Zeit, ich bin hundertprozentig ausgelastet mit dem, was ich eh schon mache, sondern ich habe da sozusagen eh schon immer, ich sag mal, Kapazität für neue Themen.
Ja. Was hilft dir, produktiv zu sein bei all den Themen, die du bewegst? Also jetzt nicht auf der Tool-Seite alleine, sondern wie du dich organisierst auch.
Also tatsächlich interessiere ich mich natürlich ganz viel für diese ganzen so Productivity-Hacks und so weiter.
Ja, ja.
Letztendlich ist, ich glaube, ein gutes Energielevel das Wichtigste. Und ich glaube eigentlich schon daran, dass du, wenn du 3 Stunden am Tag produktiv arbeitest, wahrscheinlich schon irgendwie mehr reißen kannst, als wenn du da 10 Stunden am Tag vor dich hin prokrastinierst. Also ich glaube, es ist halt sehr wichtig, vielleicht so seinen eigenen Rhythmus zu finden, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Zeitfenster, in denen man vielleicht besonders produktiv ist, die man sich dann vielleicht auch frei hält, dass man vielleicht auch von so, bei so Themen wie Schlaf oder Ernährung vielleicht auch weiß, okay, wie ist man dann vielleicht auch fit? Also ich glaube, so Fitness und Energielevel ist sozusagen die Basis. Und dann kommen natürlich irgendwie allerhand von Tools, von denen ich irgendwie Millionen ausprobiert habe, aber einfach um ein paar zu nennen. Also Notion hilft mir extrem dabei, mich zu organisieren. So ein bisschen diese Idee von building your second brain. Also gerade wenn man ja irgendwie ganz viele Sachen ja irgendwie recherchiert oder sich dafür interessiert, dann muss man das ja irgendwo ablegen. Dabei hilft mir natürlich Notion sehr. Und dann natürlich eben auch viele andere Tools, zum Beispiel, CapCut für Video-Editing oder ob es jetzt irgendwie Canva ist, um einfache Sachen zu erstellen. Und natürlich alles rund ums Thema ChatGPT, Voice und eigene Chatbots sich auch zu bauen.
Ja. Früher war es ja so, du warst Experte für ein Thema, für eine Domain, sagst du, und das hat sich dann rumgesprochen. Oder du hast selber noch irgendwie was dafür getan, dass jemand drüber redet. Heute reden wir von Personal Branding. Du hast ja schon auch davon gesprochen, dass das ganz wichtig ist. Was gehört dann dazu? Wie baut man sich eine auf?
Also,
weil es gibt ja tausende Berater und selbsternannte Berater und Experten da draußen, die irgendwas behaupten, aber du bist sehr erkennbar, auch eine eigene Marke. Da hat auch die Visualität spielt auch eine Rolle, aber nicht nur. Und deswegen interessiert mich, wie du es gemacht hast.
Also Personal Brand, also zunächst mal, also der erste Schritt ist natürlich erstmal über Social Media zu kommunizieren. Also früher hat man ja seine Personal Brand über das TV aufgebaut oder über, die Presse. Und heute wäre das natürlich eben primär Social Media, gerade im B2B-Bereich natürlich auf der einen Seite natürlich LinkedIn so als Shortform, dann natürlich auch Podcasts als Longform, ne? Also LinkedIn eher für, ich sag mal, die breite Masse. Beim Podcast hören vielleicht nicht mehr ganz so viele zu, aber das sind dann vielleicht so die Superfans oder vielleicht auch die Leute, die dann die zukünftigen Kunden sind. Das heißt, da muss man sich einen passenden Social Media Channel aussuchen. Dann ist es natürlich hilfreich, wenn man für ein bestimmtes Thema steht. Mit dem muss man aber nicht für immer verheiratet sein, ja? Also ich glaube, man sollte vielleicht nicht irgendwie ständig irgendwie zwischen Cooking und Sport und KI irgendwie hin und her springen. Aber ich glaube, wenn man irgendwie grob sagt, man macht zum Beispiel irgendwie Technologie, dann ist es, glaube ich, schon okay, irgendwie mal so viel KI zu machen und dann vielleicht auch mal irgendwie wieder andere Themen, dass man eben einfach für ein Thema wahrgenommen wird. Und dann muss man so ein bisschen so seinen eigenen Stil finden. Und das ist so, kann man objektiv nicht so, ne, muss ja jeder selber machen, wie er möchte, ne? Also wenn wir uns ein Feed öffnen bei LinkedIn, sehen wir sicherlich Inhalte, die wir ansprechend finden und seriös finden. Andere Sachen finden wir vielleicht dann eher cringe und sagen, Moment mal, aber funktioniert vielleicht für die Person trotzdem extrem gut. Ich glaube, wenn man sich vielleicht so eine Experten-Brand aufbauen möchte, dann macht es natürlich Sinn, irgendwie schon so halbwegs inhaltlich seriös gute Inhalte zu machen, aber dann natürlich auch gut aufbereitet. Also was zum Beispiel ein großer Fehler ist, ist das, was ja viele, ich sag mal, Unternehmensberatungen machen, dass sie dann irgendwie ihr 100-Seiten-PDF haben, was logischerweise jetzt niemand liest. Und wenn man halt in der Lage ist, ich sag mal, diese Kombination zu spielen aus Shortform, vielleicht ne, TikToks oder Reels oder kurze Videos oder vielleicht Slideshows und dann vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr, ich sag mal, Fundierung dahinter zu legen mit so Longform-Content wie Podcast oder Newsletter meinetwegen auch, dann kann das dann eben schon sehr hilfreich sein. Und was du noch gesagt hast, also visuell, also ich habe jetzt ja hier so eine pinke Jacke an, ja.
Nicht zufällig, ne? Das gehört dazu.
Auch nicht zufällig, genau. Ich hab mich da so ein bisschen vom Jensen Huang inspirieren lassen, vom Nvidia-CEO. Der hat ja immer diese schwarze Lederjacke an, die ja sehr charakteristisch ist. Genau. Aber schwarz ist nicht so meine Farbe. Ich mag eher bunte Sachen. Hm. Und also ich mag als Privatmensch eh schon bunte Sachen. Aber heute hilft es ja, wenn irgendwie Dinge ja Instagrammable sind. Von daher ist irgendwie mein Büro auch relativ Instagrammable, da wo ich normalerweise meinen Content aufnehme. Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen einer schwarzen Jacke und vielleicht einer pinken oder einer grünen Jacke, greife ich vielleicht auch mal zur bunten Jacke. Einfach dadurch, dass ich auf Social Media präsent bin oder vielleicht auch auf Konferenzen als Speaker und so unterwegs bin. Das ist jetzt sicherlich nicht der entscheidende Erfolgsfaktor am Ende, aber es ist alles so Teil von so einer Brand, die man aber vielleicht auch mit der Zeit irgendwie organisch entwickelt. Kann auch sein, dass ich in 4 Wochen doch eine schwarze Lederjacke super finde. Also das ist immer im Fluss.
Ja. Früher gab es ja auch schon so Comedians wie Ingo Apel, der mit seinem Dreiecks-Frisur Style irgendwie wiedererkennbar war. Und heute ist es natürlich im Zeitalter von Social Media noch viel schwerer herauszustechen. Und das muss natürlich auch visuell gut gemacht sein. Und es braucht eine gute Story. Ich glaube, Storytelling ist sehr, sehr wichtig. Da bist du ja auch sehr gut drin mit deinen Videos, die du erstellst und veröffentlichst. Kannst du uns da mal so ein Rezept geben? Wie erzählt man denn eine gute Story im Social Media?
Man muss sagen, dass ja gerade in Social Media alles ja sehr algorithmusgetrieben ist. Das heißt, unter Umständen erzählt man seine Story wegen dem Algorithmus ein bisschen anders, als man sie vielleicht selber organisch erzählen würde. Ja, also wir wissen ja, ne, bei solchen Reels oder TikToks, da entscheiden ja die ersten 2 Sekunden. Und wenn du da nicht sofort irgendwie eine super spannende Aussage hast, eine spannende Frage oder eine provokante These, dann scrollen die Leute halt sofort weiter. Das heißt, auch wenn du vielleicht selbst lieber die Story gerne Stück für Stück aufbauen wolltest, vom Storytelling her, musst du dann vielleicht das Spannende dann irgendwie doch vorwegnehmen, ne? Also quasi den spannenden Hook und dann eben deine Story erzählen, ja. Also ich glaube, das ist eben so eine Mischung aus eigenem Geschmack, aber natürlich auch so ein bisschen sich an den Algorithmus anzupassen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie lang sind solche Formate? Und gerade auf, ne, so Shortform sind ja in der Regel so zwischen 30 und 60 Sekunden. Und was du ja vorhin noch gesagt hast, also was mir gerade noch einfällt, ne, also gibt ja auch Leute, ne, es gibt ja viele Streamer, ne, also wegen Wiedererkennungsmerkmalen, gibt ja irgendwie viele Streamer, die irgendwie blaue Haare haben oder was nicht, ein Sascha Lobo hat ja wie den pinken Iro, der genau. Sicherlich auch X% seines Brand Values über die Jahre dann eben ausgemacht hat. Ja. Da gibt es ja diesen spannenden Spruch, anders ist besser als besser, ne? Also bringt dir vielleicht gar nicht so viel, irgendwie 5% besser zu sein als jemand anderes. Vielleicht ist es dann besser, irgendwie 30% anders zu sein, in welcher Dimension auch immer. Das würde ich vielleicht noch als Gedanken anführen. Und was sich aber aus meiner Sicht nochmal bei Social durch KI auch verändert hat, ist, dass du vielleicht das Medium wechseln musst. Denn früher vor KI, da war es ja schon wichtig, dass du dich mit irgendwas gut auskennst, um in der Lage zu sein, jetzt einen schriftlichen Post, einen Blogpost oder meinetwegen einen LinkedIn-Post über irgendwas abzusetzen. Ja, idealerweise kennst du dich ja damit aus. Mit ChatGPT ist jetzt ja vermeintlich jeder Experte zu jedem Thema und deshalb ignoriere ich halt oftmals jetzt Textposts total, weil ich sage, ja, A, nicht spannend und B, super generisch und C, weiß ich gar nicht, ob die Person sich wirklich damit auskennt. Eben. Und ich finde, wenn eine Person zumindest mal ein Video drüber macht oder einen Podcast, dann fühlt sich das für mich nochmal glaubwürdiger an, dass ich sagen kann, ja, okay, vielleicht ist es auch mit ChatGPT gescriptet, aber je nachdem, wie das dann eben auch so delivered ist, kann ich eben sagen, ist es irgendwie natürlich und glaubwürdig. Von daher glaube ich, dass eine Konsequenz von KI dann eben auch ist, dass wenn man vielleicht vorher eher geschrieben hat, dass man vielleicht auch das Medium switchen muss, eben zu Podcast oder Video, um da einfach noch mehr von seiner Persönlichkeit rüberzubringen, weil einfach das geschriebene Wort nicht mehr ausreichend ist, aus meiner Meinung, um eine Expertise zu demonstrieren.
Ist ja auch ganz interessant. Ich höre immer, ach, wie cool ist es, dass ChatGPT jetzt die Texte schreiben kann für LinkedIn, für meine Posts und dann gleichzeitig, ach, wie blöd ist das, dass die Reichweite sinkt und keines interessiert. Und dann denke ich mir so, Leute, das hängt vielleicht zusammen, dass ihr genau das macht, was alle machen, ne?
Ja, definitiv. Also es gibt da natürlich eine Content-Flut und auch jetzt mit diesen ganzen neuen KI-Tools, ne, also zum Beispiel Google VO3, fantastisches Videotool, mit dem die ja Charaktere ja auch sprechen können und man ja auch Sound erzeugen kann. Also in Zukunft werden wir einfach noch mehr Content haben. Von daher wird es natürlich noch mal schwieriger sein, dann eben auch herauszustechen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass dieses Personal Branding und Content Game, sag ich mal, auch sehr, sehr langfristig ist, ja. Also um da wirklich nachhaltig eine Expertenbrand aufzubauen, muss man das eigentlich schon so ein paar Jahre machen. Klar kann es sein, dass kurzfristig sich der Algorithmus mal nach oben spült, wenn man vielleicht die Tools eben ganz gut nutzt oder irgendeinen Hack eben entdeckt hat. Aber den meisten macht es dann auch nicht lang genug Spaß, irgendwie Content zu machen oder eine Personal Brand zu machen, dass sie dann vielleicht auch schnell wieder aufgeben, wenn man nicht sofort die Ergebnisse sieht.
Ja, du hast schon gesagt, du hast in Paris den Nvidia-Chef getroffen. Der ist ja auch sehr, nicht nur reichweitenstark, sondern sehr viele Leute hören ihm zu. Nvidia jetzt mittlerweile ja das wertvollste Unternehmen weltweit. Wie inspiriert der dich? Ich habe den Eindruck, dass du da sehr genau hinschaust.
Das Fantastische ist ja heutzutage, dass wir ja alle die Möglichkeit haben, uns jederzeit spannende Podcasts oder Interviews anzuhören, wie zum Beispiel vielleicht der, den wir gerade führen, aber eben auch zuzuhören, wie denken Jensen Huang über die Zukunft nach, über die Zukunft von KI, über die Zukunft der Arbeit, was man in Zukunft vielleicht auch lernen und studieren sollte. Genauso auch ein Sam Altman, ne? Also, und deshalb, also ich find's ja auch ganz gut, so aus Spaß irgendwie Netflix und TikTok und so weiter zu gucken, ja, finde ich alles gut. Aber das ist doch eigentlich super, wenn wir auch die Möglichkeit haben, also anstatt jetzt irgendwie eine halbe Stunde TikTok zu gucken, jetzt eine halbe Stunde einem Sam Altman oder einem Jensen Huang zuzuhören. Und der Jensen Huang, der ist ja echt über 60 Jahre alt schon und hat einfach noch eine Energie und eine Power und eine Passion für sein Thema. Ich glaube, der ist ja irgendwie 130 Milliarden Dollar wert. Also wegen dem Geld macht er es sicherlich nicht mehr. Der ist einfach noch begeistert. Und ich glaube, das wäre ja wahrscheinlich auch für uns alle sozusagen in dieser Arbeitswelt, in diesem Arbeitskontext, wäre ja ein schönes Ziel, wenn wir da was finden, wo wir ja motiviert genug sind, um das dann vielleicht auch unabhängig vom Geld auch langfristig zu machen.
Ja, mich inspirieren ja auch immer die Menschen, die lieben, was sie tun, und ich darf mich ja auch im Podcast mit ihnen unterhalten. Das verbindet sie alle. Hier waren schon sehr unterschiedliche Menschen zu Gast, Leute, die mit Technologie zu tun haben oder mit Sport oder Kultur, aber sie alle wollen was bewegen, probieren gern was aus und gucken auch optimistisch nach vorne. Es geht hier um Arbeit, um die Zukunft der Arbeit. Was glaubst du als KI-Experte und vielleicht auch KI-Studierender nach wie vor, wie wird sich die Arbeitswelt verändern? Was siehst du da für Veränderungen schon?
Puh, da gibt es jetzt ja gerade hunderte von Thesen darüber, ja? Irgendwie manche sehr pessimistisch, andere dann eher optimistisch und die Wahrheit wahrscheinlich wie immer in der Mitte. Grundsätzlich glaube ich, dass fast alle Tätigkeiten, die wir heute erledigen in der Arbeit, dass KI die erstmal grundsätzlich übernehmen kann. Also da sollte sich jetzt niemand irgendwie hinstellen und sagen, hey, das, was ich mache, ist so besonders und so toll und anspruchsvoll, dass KI das nicht machen kann. Wenn selbst Unternehmen wie Goldman Sachs, Microsoft, Google sagen, dass ein Großteil der Arbeit von deren sehr smarten Leuten ja auch schon durch KI übernommen wird, ne? Also ich glaube, das sollten wir erstmal voraussetzen. Die spannende Frage ist dann ja, okay, was machen wir dann eigentlich noch in Zukunft? Wir können ja auch nicht irgendwie alle Influencer werden oder so. Ich glaube, das Spannende ist halt, dass wir in Zukunft alle eher so Generalisten werden. Insofern, dass wir nicht mehr so eine starke Arbeitsteilung haben. Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt irgendwie so einen Prozess von, wir wollen jetzt ein Video online stellen, ja. Dass wir in der Vergangenheit dann irgendwie eine Person vor der Kamera gehabt, eine Person hinter der Kamera, eine Person, die dann Schnitt gemacht hat, eine Person, die Ton gemacht hat, vielleicht eine Person, die das dann irgendwie online hochgeladen hat, eine andere Person, die die Hashtags vergeben hat und nochmal eine andere, die das Ganze gepostet hat. Und das ist dann eben zunehmend eine Person, die das alles macht, entweder mit Hilfe von KI-Tools oder eben auch mit Hilfe von KI-Agenten. Das heißt, wenn man heute jetzt eben die Person ist, die nur den Podcast editieren kann, aber vielleicht nicht irgendwie das, Thumbnail dazu erstellen kann, oder vielleicht nicht irgendwie weiß, wie man die Kamera bedient oder sowas, ja, dann hat man natürlich in Zukunft schlechte Karten. Wenn man aber jemand ist, wenn man eine Person ist, die ohnehin, sagen wir mal, sehr, sehr vernetzt denkt und eher in großen Workflows oder Projekten, ich glaube, dann hat man wieder einen Vorteil, weil auf einmal kann man irgendwie ganz viele Sachen machen, die man vorher allein nicht machen konnte, weil vorher war es vielleicht so, dass wir gesagt haben, okay, ich habe zwar ganz viele tolle Ideen, aber ich kann halt nicht programmieren, ich kann halt keine Webseite bauen, ich bin halt kein Grafiker und heute ist es eben alles möglich mit Hilfe von KI-Tools. Das heißt, ich glaube, Leute, die viele Ideen haben, die haben jetzt einen Vorteil, weil sie jetzt ganz viele Tools zur Hand bekommen, die sie eben nutzen können. Das sind ja auch Leute, die vielleicht sehr proaktiv sind und auch eigene Ideen haben. Ich glaube, Personen, die sehr passiv sind, die immer darauf warten, dass man ihnen eine Aufgabe übergibt, die sie dann vielleicht mehr oder weniger motiviert erledigen, die haben natürlich ein Problem, weil natürlich KI das besser kann.
Glaubst du, wir werden irgendwann Musik hören, die KI generiert ist, Filme schauen im Kino oder zu Hause, die von KI produziert ist, Texte und Bücher lesen von KI? Oder wird es uns irgendwann zu viel und wir sehen uns wieder zurück nach human-generated Content?
Wir werden beides haben. Also ich vergleiche das immer ganz gern mit, vielleicht auch mit Essen, ja. Also wenn wir essen gehen, essen wir ja auch Fast Food. Und dann gibt's ja auch wieder die, ne, tollen Restaurants, vielleicht die Sterne-Restaurants. Genauso gehen wir vielleicht in Budget-Hotels und gehen dann auch in coole Hotels oder auf Netflix. Also auch das, was wir da, das, was da von Menschen gemacht ist, ist jetzt ja auch nicht immer gerade der höchste Erguss der menschlichen Kreativität und Intellektualität. Ich glaube, generell wird es so sein, dass KI sicherlich bei den meisten Sachen einen besseren Job machen kann als 90% der Menschen. Ne? Das heißt, auch das, was wir Menschen den ganzen Tag machen, ist jetzt auch nicht so toll, ehrlich gesagt. Ne? Das heißt, das kann KI wahrscheinlich besser und wir werden es auch akzeptieren. Und dann wird es vielleicht irgendwie 10% von Erlebnissen geben, von Mediakonsum geben, die vielleicht so besonders sind, dass wir sagen, hey, das ist richtig cool. Das ist entweder witziger als KI, das ist vielleicht tiefgründiger als KI oder wir mögen halt gerne diese Person. Deshalb konsumieren das vielleicht gerne. Aber ganz ehrlich, wenn es jetzt nur darum geht, jetzt, keine Ahnung, die Apple-Quartalszahlen zu analysieren, ja, das kann wahrscheinlich eine KI genauso gut. Dafür brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen Menschen.
Kannst du dir auch ein Zukunftsszenario vorstellen, in dem das alles schief geht, in dem KI in die falschen Hände gerät? Also man könnte da sehr tief reingehen, das wollen wir gar nicht unbedingt machen, aber trotzdem gehört es vielleicht auch dazu, wenn man sich mit der Zukunft befasst, mal zu schauen, was wäre gut, aber was müssen wir auch dafür tun, damit das andere eben nicht passiert?
Also mit diesen ganzen, ich sag mal, Weltuntergangsszenarien beschäftige ich mich jetzt nicht so viel, also diese ganzen Terminator-Geschichten und die KI übernimmt alles. Was mir tatsächlich Gedanken macht, ist, dass KI natürlich gerade im Arbeitsmarkt natürlich eine enorme Ungleichheit schaffen wird. Wir haben ja schon im Augenblick gibt es ja so ein bisschen die Angst, dass gerade für junge Leute es vielleicht gar keine Einstiegspositionen mehr gibt. Weil Unternehmen sagen, hey, warum sollen wir jetzt irgendwie juniore Leute einstellen und die einlernen oder Praktikanten einstellen? Wenn KI das wahrscheinlich besser kann, müssen wir uns den Stress erst gar nicht machen. Auf der anderen Seite hört man jetzt ja gerade, dass Mark Zuckerberg jetzt gerade sein KI-Superteam zusammenbaut und da wirklich einzelnen Personen Jahresgehälter von über 100 Millionen Dollar zahlt plus einmaligen Signing-Bonus von 100 Millionen Dollar. Das heißt, in der alten Welt hättest du vielleicht gesagt, naja, der Junior, der ist, sagen wir mal, 50.000 wert von seiner Arbeitskraft und die Seniore-Person vielleicht, keine Ahnung, 200.000 und offenbar laufen wir jetzt in der Welt, wo vielleicht der eine Skillset genau 0 Euro wert ist, weil ChatGPT es besser machen kann und der andere Skillset ist offenbar 100 Millionen wert, was einfach nur total crazy ist. Das heißt, ich mache mir da schon Sorgen um die Ungleichheit in der Gesellschaft, gerade weil ich ja auch beobachte, wie wenig sich zum Teil die Menschen mit dem Thema KI auseinandersetzen. Klar weiß jeder, dass es irgendwie wichtig ist, aber die allerwenigsten, also selbst super smarte akademische Leute und so, die beschäftigen sich aktiv überhaupt nicht damit und können ehrlich gesagt auch nichts. Also die können ChatGPT kaum besser benutzen als meine 70 Jahre alte Mutter, ehrlich gesagt. Genau.
Da sind wir nämlich bei Veränderungen, ne? Also nicht nur drüber reden, sondern anwenden, ausprobieren, auch mal eine Sackgasse laufen, umkehren, anderen Weg suchen. Was erlebst du denn in deinen Trainings? Wie ist das mit der Veränderung? Fällt uns die schwer? Also zumindest das Klischee, das wir in Deutschland haben, ja, wir warten lieber ab und gucken mal. Oder siehst du da schon auch positive Trends?
Ich spreche immer ganz gern vom KI-Skill-Gap, also quasi dem Unterschied in KI-Fähigkeiten zwischen den Menschen. Ende 2022, als es noch kein ChatGPT gab, waren wir alle bei Null, was KI-Fähigkeiten angeht. Und heute sind die meisten eben, ich sag mal, bei 1 von 10 oder 2 von 10, können es halt so ein bisschen bedienen. Und dann gibt's halt irgendwie ganz wenige, die halt absolute Power-User sind von 5, 6, 10 verschiedenen Tools, die da alles können. Die können mit KI nicht nur prompten, sondern Bilder erstellen, Videos erstellen, Daten analysieren, programmieren, Webseiten bauen, Businesses aufbauen, Agenten programmieren und so weiter. Das heißt, dieser Abstand zwischen den KI-Fähigkeiten, der ist halt immer größer. Das heißt, früher hattest du in einer und derselben Abteilung, meinetwegen 2 Personen, relativ identischer Background, identische Uni-Ausbildung und so weiter und so fort.
Ja.
Und auch ähnlich smart. Und auf einmal ist die eine Person irgendwie 10-mal produktiver als die andere. Also, ne, da sieht man einfach jetzt diese große Lücke. Das heißt, ich sehe schon, dass Leute eigentlich sehr interessiert sind, sobald sie mal mit den Tools in Kontakt kommen. Aber die brauchen halt immer so diesen externen Impuls. Also nur die wenigsten setzen sich jetzt freiwillig abends nach der Arbeit nochmal hin und schauen sich jetzt ein YouTube-Video an, um halt zu gucken, wie man jetzt irgendwie KI benutzt. Und die meisten sind ehrlich gesagt auch ziemlich geizig. Also die geben im Monat, was weiß ich was, für Geld für Netflix und Spotify und so weiter aus. Ja. Aber die 20 Euro für ChatGPT Plus oder Gemini, die wären dann schon wieder zu viel. Das heißt, auch da wiederum, die Leute, die neugierig sind, für die ist KI eine unfassbar coole Welt und die werden unfassbar viele Vorteile haben. Und die Leute, die dann eben sehr passiv sind, die laufen da Gefahr, so ein bisschen überrollt zu werden. Und deshalb ist, glaube ich, auch so, ne, weil wir vorhin drüber gesprochen haben, was sind so die wichtigsten Skills der Zukunft? Da habe ich irgendwie ganz viele kleinere genannt. Ich glaube, der wichtigste Skill überhaupt ist einfach die Proaktivität. Dass ich proaktiv selbst mein Schicksal in die Hand nehme, mein Learning in die Hand nehme, meine Karriere eben selber steuern möchte, anstatt da irgendwie drauf zu warten, dass mein Arbeitgeber mir dieses Trainingsprogramm anbietet, anstatt darauf zu warten, dass die neue Bundesregierung die KI-Initiative einführt, anstatt dass ich als Eltern irgendwie darauf warte, dass irgendwie meine Schule jetzt irgendwie auch für meine Kinder jetzt irgendwie digitales Lernen oder sowas einführt. Also du musst dich um alles selber kümmern und das hat deine Verantwortung.
Ja. Zum Abschluss erklär uns nochmal, was hast du vor? Theo AI, was kommt auf uns zu?
Theo AI ist der Versuch, ein Duolingo für KI zu bauen. Das heißt, mich auch selber zu digitalisieren. Aktuell mache ich es ja so, dass ich meine Trainings ja eben virtuell halte, zum Beispiel über Zoom oder eben auch in Person als Workshop. Aber ich bin schon immer noch irgendwie live anwesend. Und das hat eigentlich zwei Nachteile. Das eine ist natürlich, dass ich mich dadurch nur bedingt skalieren kann. Aber tatsächlich ist es ja auch bei KI so, dass es ja ständig neue Sachen gibt. Also es ist ja nicht so, dass wenn du jetzt einmal meinetwegen ein Training, einen Workshop bei mir gemacht hast oder bei irgendjemand anderem, dass das Lernen von KI jetzt irgendwie aufhört. Sonst gibt ja irgendwie jede Woche was Neues. Es gibt ja immer neue Features.
Ich habe jetzt den Grundkurs fertig und habe jetzt ein Zertifikat.
Genau, ja. Genau, das ist ja, also ist besser als nichts, ja. Aber es geht ja einfach immer weiter.
Ja.
Und die meisten Leute im Alltag, die haben einfach überhaupt keine Chance, mit zu, sozusagen, Schritt zu halten mit den neuen Entwicklungen in KI. Und ich sehe mich da so ein bisschen als Kurator. Das heißt, dadurch, dass ich mir ja diesen ganzen, das ganze Zeug ja irgendwie so 24/7 anschaue, würde ich sozusagen die Auswahl treffen, okay, jede Woche 5 neue Features, 5 neue Tools, die ich dann irgendwie sehr mundgerecht eben aufbereite. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie bei Null startest, dann hast du erstmal eine Bibliothek von Hunderten von Videos, wo du dich dann irgendwie so sequenziell durcharbeiten kannst, aber sehr leicht zu verdauen, sehr leicht nachzumachen, auch praxisorientiert. Aber selbst wenn du dann schon auf dem aktuellen Stand bist und dich eigentlich gut auskennst, dann kannst du dich eben darauf verlassen, dass du dann eben jede Woche nochmal deine Updates bekommst, ohne dass du dann eben selbst irgendwie Ausschau halten musst nach den neuesten Features, sodass dadurch dann eben so dieses kontinuierliche Lernen dann eben auch gewährleistet ist. Genau, und das ist dann eben eine Lösung, die ich dann eben sowohl für Unternehmen anbiete, als auch für Einzelpersonen.
Ja, cool. Wir sind gespannt. Wir tun alles in die Shownotes, also schaut euch das mal an, folgt auf eurem Kanal, TikTok, Instagram, LinkedIn. Gibt es noch was, wo du noch nicht bist, wo du noch hin willst?
Nee, bei den Channels bin ich soweit, glaube ich, überall vertreten. Ich glaube, was ich nochmal den Leuten mitgeben möchte, ist, dass KI einfach eigentlich eine Riesenchance ist, ja. Also es ist einfach eine Riesenchance. Es gibt ja immer Leute, die sagen, Mensch, hätte ich doch damals beim ersten Dotcom-Boom irgendwie in, weiß nicht, Amazon investiert, hätte ich doch damals irgendwie Zalando gegründet, wäre ich doch einer der ersten TikToker gewesen. Das waren doch alles diese tollen Chancen. Und obwohl jetzt KI oder generative KI ja schon so seit 2-3 Jahren sozusagen überall präsent ist, sind wir immer noch ganz am Anfang der Reise. Und ihr wollt euch halt nicht nachsagen lassen in 3 Jahren, dass ihr halt aus dem Thema überhaupt nichts gemacht habt, obwohl es ja sowas von offensichtlich ist, dass es wichtig ist, ja. Und einfach die Differenz in Outcomes, die es hier gibt, ist im schlimmsten Fall, KI hat meinen Job übernommen und ich bin jetzt arbeitslos und weil ich mich nicht weitergebildet habe, bin ich jetzt auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr vermittelbar. Und am anderen Ende des Spektrums, One Person Unicorn, ich habe als Einzelperson eine riesen Company eben gebaut. Und dazwischen drin gibt es natürlich noch ganz, ganz, ganz viele Outcomes, aber eben auch ganz, ganz viele positive. Und es ist definitiv noch nicht, sozusagen überhaupt nicht zu spät. Wir sind noch ganz am Anfang. Das heißt, jeder Einzelne, der hier zuhört, auch wenn ihr noch nichts mit KI am Hut habt, habt ihr jetzt wirklich so die Chance, ja, euren Job, eure Karriere, auch das, was ihr verdienen könnt, sehr, sehr proaktiv zu steuern, wenn ihr einfach dieses KI-Thema in die Hand nehmt. Und das Schöne ist eben, dass ihr jetzt auch gar nicht groß überlegen müsst, Mensch, welche von 10 möglichen Technologien ist in den nächsten Jahren relevant? Das haben wir schon beantwortet, ist genau KI. Und dann muss man da einfach nur seinen richtigen Weg da finden. Von daher, egal wie man funktioniert, manche funktionieren durch Motivation, andere haben irgendwie, ja, funktionieren vielleicht dadurch, dass sie vielleicht irgendwie Angst haben. Also egal wie du sozusagen tickst, setz dich so viel wie möglich mit dem Thema KI auseinander.
It's not too late. Sehr gut. Theo, schön, dass du da warst. Dir weiterhin viel Erfolg, viel Spaß. Man sieht, du hast ihn. Also genauso soll es ja auch sein. Viel Spaß beim Lernen. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Spätestens auf den nächsten OMR in Hamburg, oder?
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Mach's gut. Schöne Grüße nach München.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Dr. Theo Pham. Alle Links wie immer in den Shownotes. Folgt dem Mann mal. Er ist ein wirklich guter, ein sehr kreativer vor allen Dingen auch und vermittelt das Thema KI auf eine leichte, angenehme Art und Weise, wie ich es eigentlich selten erlebe. Außerdem verlinke ich euch meine Webseite gabrielrath.com. Surft da gerne mal vorbei. Es gibt Blogposts, die ich schreibe. Es gibt natürlich auch Informationen über diesen Podcast. Ihr könnt auch an Bord kommen als Partner oder Sponsor, das Ganze hier supporten, unterstützen und ich präsentiere euch. Außerdem empfehle ich euch den Storytelling Newsletter, das verlinke ich euch in den Shownotes. Woche für Woche bringe ich euch die neuesten Geschichten in eure Inbox, angefangen auch bei der Frage, wie erzählt ihr eure Story? Ich glaube, das ist heute einer der wichtigsten Skills, dass wir unsere Story erzählen können, nicht nur von uns als Person, sondern auch von unserer Company. Gerade in dieser Zeit, in der es um Veränderung geht, müssen wir gut kommunizieren und ich möchte euch dabei helfen, das zu tun. Außerdem gibt es ein Storytelling-Sparingsprogramm, auf das ich euch aufmerksam machen möchte. Ich begleite euch für einige Wochen in diesem Sparingsprogramm. Wir verabreden uns zu mehreren Sessions und schauen uns an, was sind eure Kernbotschaften, wie positionieren wir euch, wie bauen wir eure Personenmarke auf, wie transportieren wir die wichtigsten Kernbotschaften auf den richtigen Kanälen zu eurer Zielgruppe, sei es auf LinkedIn, sei es in eurer Keynote, sei es in einem Podcast, in dem ihr eingeladen seid. Ich helfe euch, dass ihr eure Story so erzählt, dass sie Aufmerksamkeit erregt und Vertrauen aufbaut. Alles auch auf der Webseite dargestellt. Ansonsten hören wir uns auch bald wieder. New Work Chat Podcast, immer dienstags und freitags, jetzt im Sommer. Ich würde mich natürlich freuen, auch euer Feedback zu bekommen. Schreibt mir gerne mal eine Mail über meine Website oder über LinkedIn oder über einen der anderen Social-Media-Kanäle, die ich euch selbstverständlich in den Shownotes verlinke. Schöne Grüße aus Rostock City, aus dem hohen Norden. Euch noch eine schöne Sommerzeit. Lasst es euch gut gehen, erholt euch ein bisschen. Bleibt gesund und bleibt connected.